das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Uns fehlen die Worte für diese Tat. Das sagte Bundespräsident Joachim Gauck heute im Kölner Dom während der Trauerfeier für die Absturzopfer des Germanwings-Fluges vor 3,5 Wochen. Und es stimmt. Uns fehlen die Worte. Für die Tat, aber auch die des Trostes für die Hinterbliebenen, für Angehörige und Freunde der 149 Menschen, die der Co-Pilot Andreas L. offensichtlich bewusst und getrieben vom Drang, selbst sterben zu wollen, mit sich aus dem Leben riss. Was sagt man einem Vater oder einer Mutter, warum ihr Kind, gerade mal Teenager, nicht mehr nach Hause kommt? Was sagt man der Freundin, wenn die große Liebe mit dem Flugzeug in einem abgelegenen Tal in den französischen Alpen zerschellt ist? Wie sollen sich Zorn, Wut und Trauer ausdrücken, wenn es so schwer fällt, Worte zu finden? Michael Heusen.
Sie trauern auf dem Kölner Bahnhofsvorplatz. Die, die keinen Platz mehr im Dom bekommen haben, verfolgen den Gottesdienst auf einer Großleinwand. Lufthansa und Germanwings-Mitarbeiter haben sich in Frankfurt in einem Hangar versammelt, um gemeinsam die Live-Übertragung zu sehen. Die 5 ranghöchsten Repräsentanten des Staates, angeführt vom Bundespräsidenten, sind nach Köln gekommen, vor allem aber Angehörige der Opfer des Flugzeugunglücks. Sie waren durch einen vor Blicken geschützten Eingang in den Dom geführt worden. Die Schwester eines Opfers nahm im Namen aller Angehörigen den Trost des Kölner Erzbischofs entgegen.
Liebe Sarah, Ihnen als einer betroffenen Angehörigen geben wir diesen Engel, stellvertretend für alle Angehörigen der Opfer des Flugzeugunglücks aus Deutschland. Er soll Ihnen und allen anderen Angehörigen ein Zeichen des Trostes und der Zuneigung sein.
Herr, ich bitte dich, trockne unsere Tränen, stärke die schöne Erinnerung und schenke uns allen neuen Lebensmut.
Wir alle sind betroffen, hilflos, wütend. Uns alle lässt das Geschehene nicht los. Auch mehr als 3 Wochen nach dem Unglück und trotz zahlreicher technischer und psychologischer Deutung bleibt doch die quälende Frage nach dem Warum.
Für viele von uns war die Erkenntnis, die dann folgte, vielleicht noch schlimmer, als wir erfahren mussten, dass die Ursache mit größter Wahrscheinlichkeit kein technisches Versagen war, sondern offenbar von einem Menschen bewusst herbeigeführt worden war. Uns fehlen Worte für diese Tat.
Für jeden der 150 Toten brannte eine Kerze, auch für den Co-Piloten.
Knapp eine Woche dauerten die Spekulationen um die Zukunft von VW-Chef Winterkorn an. Heute wurden sie in einer nur 7 Zeilen kurzen Mitteilung beendet. Winterkorn bleibt bei Volkswagen an der Spitze. Und Aufsichtsratschef P. steht ungewöhnlich isoliert da. Dabei hatte der Firmenpatriarch selbst am vergangenen Wochenende mit dem Satz »Ich bin auf Distanz zu Winterkorn« einen Machtkampf bei Volkswagen ausgelöst, den nach Meinung fast aller Experten nur einer gewinnen konnte. Pirch, so war's immer. Doch nun kam es anders. Winterkorn sei der Beste für den Job. Wir sollten seinen Vertrag sogar verlängern, hieß es heute sinngemäß vom Präsidium des VW-Aufsichtsrates. Es war ein Statement, keine Erklärung. Rüdiger Strauch.
Ferdinand Pirch hat so etwas ganz bestimmt nicht gern in der Zeitung gelesen, im Herbst vor 2 Jahren. Über seine Gesundheit wurde spekuliert darüber, dass er wohl bald als Aufsichtsratschef abtreten müsse. Pirch schrieb diese Informationen Winterkorns Umfeld zu. Liegt also in diesen Schlagzeilen der tiefere Grund für das große Zerwürfnis zwischen den beiden? Bei VW läuft nicht alles rund, bei der Kernmarke VW nicht, in den USA schon gar nicht. Und trotzdem, Winterkorn ist erfolgreich. Als gestern Abend das Präsidium des Aufsichtsrats zusammensitzt, hat er die Unterstützer und Pirch steht auf verlorenem Posten. Die schriftliche Erklärung von VW am nächsten Morgen ist eine Überraschung. Das Präsidium legt großen Wert darauf, dass Herr Professor Dr. Winterkorn seine Funktion als Vorsitzender des Vorstands auch weiterhin so aktiv und erfolgreich wie bisher verfolgt und hat hierbei die uneingeschränkte Unterstützung des Gremiums. Es ist die erste große Niederlage des VW-Patriarchen Pirch. Er hat sich vorher wohl nicht abgesprochen und doch Winterkorns Entmachtung geplant, des Mannes, der VW in die Weltspitze der Autobauer geführt hat.
Diese Lebensleistung, die wollte man nicht einfach mit so einem Abgang, wie Piech sie eingeleitet hat, geschehen lassen. Und es gab eben dann Stimmen, sicherlich von der Gewerkschaftsseite oder auch vom Porsche-Clan, dass man Piech so einfach nicht durchlassen kommen wollte.
Wie die beiden künftig zusammenarbeiten wollen? Wo der VW-Chef doch weiß, dass er nicht mehr das Vertrauen des Aufsichtsratschefs genießt.
Beide Herren verbinden 35 Jahre sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. Beide Herren sind im Übrigen außerordentlich professionell, sodass ich an dieser Stelle keine Zweifel habe.
Eine erste Bewährungsprobe für den Burgfrieden gibt es schon bald. In 2,5 Wochen ist VW-Hauptversammlung.
Im Prinzip scheinen alle überfordert. Ganz Europa sieht wie gelähmt zu, wie das Mittelmeer zum Massengrab wird. Wie immer mehr Menschen ihr Leben riskieren, um auf den vermeintlich rettenden Kontinent zu fliehen. Allein in den vergangenen Tagen kamen mehr als 11.000 Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Italien. Und es gibt so viele bittere Geschichten zu erzählen, auch die von einem Gewaltausbruch auf einem der Boote. Muslime sollen Christen über Bord geworfen haben. Und es gibt die Geschichten von Jugendlichen, die Mutterseelen allein die Reise in die Ungewissheit antreten. Auch von ihnen erzählt Lisa Schur.
Ein minderjähriger Flüchtling beim Freitagsgebet. In dieser Erstaufnahmeeinrichtung im sizilianischen Hinterland leben zurzeit ein christlicher und über 30 muslimische Jugendliche. Wir dürfen nur ohne Kamera mit ihnen sprechen. Der Jüngste ist 16 Jahre alt. Es gibt wenig zu tun hier. Langeweile. Potenzial für religiöse Konflikte? Außer jugendliche Rangeleien verstehen sich die Jungs hier gut. Sie streiten vielleicht mal wegen eines Fußballs, einer Hose oder eines Paars Schuhe, aber das war's. Das Zusammenleben klappt bestens. Das ist nicht immer so. Sie sollen die Verursacher des folgenschwersten religiösen Konflikts zwischen Bootflüchtlingen sein. 15 Männer, die am Vorabend in Palermo verhaftet wurden. Ihnen wird vorgeworfen, vor 3 Tagen 12 andere Flüchtlinge aus Westafrika über Bord geworfen zu haben. Angeblich, weil sie Christen waren. Er hat überlebt. Wir waren 3 Tage im Wasser, bevor wir gerettet wurden. Ein christlicher Afrikaner im Interview mit dem italienischen Fernsehsender Rai. Seinen Erzählungen nach hat sich die christliche Gruppe gewehrt. Auch Muslime seien ins Wasser gestoßen worden. Was bisher feststeht, das Boot war leck, das Trinkwasser knapp. Auch das sind mögliche Gründe für die Auseinandersetzung. Zurück in die Erstaufnahmeeinrichtung. 1500 jugendliche Flüchtlinge ohne Begleitung sind hier in den letzten 2 Jahren untergekommen. Das Leben hier in der Erstaufnahmeeinrichtung ist nicht normal. Der lange Aufenthalt ist psychisch schwierig für die Jungen. Manche von ihnen vermeiden sogar zu beten, um nicht zu viel nachdenken zu müssen. Vielleicht auch deshalb, weil sie auf der Überfahrt Dinge erlebt haben, die sie nicht mehr vergessen können? Was genau auf den einzelnen Schiffen bei der Überfahrt passiert ist, wissen nur die, die an Bord waren.
Und zurück nach Deutschland. Hier müssen sich Reisende schon bald auf neue Streiks bei der Bahn einstellen. Mehr dazu in den Kurznachrichten mit Jens Riewer.
Die Lokführergewerkschaft GDL hat im Tarifkonflikt mit der Bahn angekündigt, ein erneuter Arbeitskampf werde zeitnah organisiert. GDL-Chef Weselski erklärte die Verhandlungen ein weiteres Mal für gescheitert. Die Bahn hatte dagegen zuvor von Fortschritten gesprochen. Mehr dazu von Andreas Klarisse aus Frankfurt.
Schon vor dieser Verhandlungsrunde hat GDL-Chef Weselski der Bahn mit Streik gedroht, denn obwohl beide Seiten seit fast einem Jahr verhandeln, hat der streitbare GDL-Chef bis heute nichts in der Hand. Ulrich Weber, der Verhandlungsführer der Bahn, erklärte nach den Gesprächen in Frankfurt, man sei im Konsens auseinandergegangen. Grund für einen Streik sehe er nicht. Klaus Weselski war die Übereinkunft aber wohl nicht konkret genug, aus Angst weiter hingehalten zu werden. Bis im Juli das Tarifeinheitsgesetz in Kraft tritt und die GDL mit leeren Händen dasteht, zog Weselski die Reißleine. Wohl im Laufe der nächsten Woche beginnt ein neuer Streik.
Die Bundesregierung hat erstmals mehr als 100 Menschen aus dem umkämpften Jemen ausgeflogen, darunter eine größere Gruppe von Deutschen. Sie saßen seit Tagen in der Hauptstadt Sanaa fest. Wegen der Kämpfe zwischen Houthi-Rebellen und Regierungstruppen wurde der Flughafen von Sanaa vor Tagen weitgehend geschlossen. Ein von Saudi-Arabien geführtes Bündnis fliegt seit Anfang April Luftangriffe auf Stellungen der Houthis. Nach den Morden an zwei bekannten Regierungskritikern in der Ukraine hat sich eine nationalistische Gruppe namens Ukrainische Aufständische Armee dazu bekannt. In E-Mails drohte sie mit weiteren Attentaten auf so wörtlich anti-ukrainische Personen. Moskau wies indes Vorwürfe zurück, Russland habe die Morde an einem Publizisten und einem ehemaligen Abgeordneten initiiert, um die Lage in der Ukraine weiter zu destabilisieren. Sowohl Moskau als auch die UN fordern eine lückenlose Aufklärung. Ein chinesisches Gericht hat die kritische Journalistin Gao Yu wegen Verrats von Staatsgeheimnissen zu 7 Jahren Haft verurteilt. Die 71-Jährige, die auch für die Deutsche Welle tätig war, soll ein internes Papier der Kommunistischen Partei an eine Zeitschrift in Hongkong weitergeleitet haben. Ein Anwalt von Gao sagte, die Richter hätten ein Geständnis zugelassen, das unter Zwang entstanden sei.
Er sieht aus wie Mitte 40, ist aber bereits 72 und war irgendwann am Mittwochabend offenbar auf 180 nach der desaströsen Niederlage gegen Porto. Hans Wilhelm Müller Wohlfahrt, 4 Jahrzehnte lang nahezu immer Mannschaftsarzt des FC Bayern München, hat seine Arbeit dort ab sofort eingestellt. Nun ist es uns normalerweise relativ schnuppe, wer bei welchem Club die Wehwehchen der Stars kuriert. Doch wie so oft, beim FC Bayern wird diese Personalie zum Tagesthema. Denn dort ist Müller Wohlfahrt eine Institution, beziehungsweise er war es. Christian Nahr über den Abgang eines Gurus.
Pep Guardiola gibt das Unschuldslamm. Er erklärt auch nichts. Bei der Pressekonferenz zum nächsten Spiel will er nicht nach Gründen des Rücktritts des Mannschaftsarztes gefragt werden. Und er bedauert ihn auch nicht.
Es war Suchhausen. Gestern Abend habe ich mich informiert. So, es war deine Entscheidung treffen. Und nur kann ich diese Entscheidung respektieren. Nicht alles.
Das Verhältnis zwischen Guardiola und Müller-Wohlfahrt war schon länger zerrüttet, die Umarmungen heuchlerisch. Immer wieder gab es Streit, wie man mit verletzten Spielern umgehen soll. Der Arzt ist gewohnt, das letzte Wort zu haben, genauso wie der stolze Spanier. Das konnte auf Dauer nicht gut gehen. In Porto dann der Eklat. Nach der Champions-League-Niederlage soll der Vorstandsvorsitzende und Guardiola-Verehrer Karl-Heinz Rummenigge dem Arzt die Schuld an der Pleite gegeben haben. Müller-Wohlfahrt trat zurück und bekommt ein paar dürre Worte zum Abschied.
Wir möchten uns bei Dr. Müller-Wohlfahrt und seinem Team für die geleistete, hervorragende Arbeit in den zurückliegenden Jahren ausdrücklich bedanken.
Nach 40 Jahren Tätigkeit ist Schluss für den Doc. Und Pep Guardiola schweigt dazu.
Von der Halbgötterdämmerung in München zum Wetter überzuleiten ist gar nicht so leicht. Deshalb kurz und schmerzlos. Carsten Schwanke, wie wird's?
Es wird schön. Es gibt ein sonniges Frühlingswochenende. Punkt. Das ist praktisch die kurze und schmerzlose Antwort. Und so sieht es konkret aus. Den meisten Sonnenschein für den morgigen Samstag erwarten wir für den gesamten Westen und auch Norden Deutschlands mit zum Teil mehr als 12 Stunden Sonnenschein. Am Sonntag gibt es dann den meisten Sonnenschein an der Ostseeküste, genauso wie im gesamten Südwesten. Dort, wo es eher gelblich eingefärbt ist, wird es immer wieder ein paar dickere Wolkenfelder geben. Und so zum Beispiel auch heute Nacht, vor allem im Süden am Alpenrand, wo es auch noch zum Teil kräftig regnet. Im Verlauf der Nacht zieht sich dieser Regen weiter nach Süden zu den Alpen zurück. Und es gibt einzelne Schauer jetzt in Berlin und Brandenburg, die weiter Richtung Erzgebirge vorankommen. Kalt wird es auch, vor allem wenn es aufklart. Die Temperaturen gehen auf -1 bis +5 Grad zurück. Am Oberrhein sind es +7 Grad. Morgen Vormittag starten wir dann in einen sonnigen Tag mit eben 2 Ausnahmen. Das ist der Südosten. Und zwar haben wir vor allem noch im Chiemgau und Berchtesgadener Land, genauso wie in der Oberlausitz, einzelne Schauer. Und auch am Nachmittag wird es im äußersten Südosten noch letzte Tropfen geben. Zum Abend ist es dann aber auch hier trocken und ansonsten viel Sonnenschein bei nur wenigen harmlosen Schönwetterquellwolken. Die Temperaturen erreichen im Westen mit Sonnenschein bis zu 17 Grad. In der Osthälfte ist es etwas kühler mit 9 bis 13 Grad. Der Wind weht dazu aus nördlichen bis nordöstlichen Richtungen, meist mit Stärke 3 bis 4, also durchaus spürbar. Dann kommt der Sonntag und der bringt noch immer ein paar Wolkenfelder in der Osthälfte. Auch im Nordseeumfeld tauchen ein paar mehr Wolken auf. Ansonsten trockenes und sonniges Wetter bei 14 bis 20 Grad. Und der Montag bringt die Sonne vor allem im Nordwesten wieder zurück. Und die Temperaturen steigen überall ein bisschen, aber weit über 20 Grad werden sie sich nicht hinauswagen. Maximal wahrscheinlich 21 25 Grad entlang des Rheins. Und wir sehen, dass dieser leichte Temperaturanstieg noch bis Dienstag, Mittwoch fortgeht. Aber was wir hier in diesem grauen Unsicherheitsbereich auch sehen, wie das Wetter ab Wochenmitte dann genauer wird, wissen wir eigentlich nicht wirklich. Aber frühlingshaft bleibt es von den Temperaturen, Pina.
Das ist doch schon mal schön. Dankeschön, Carsten Schwanke. Und das war's von uns. Hier im Ersten folgt ein Tatort aus der Schweiz. Im Nachtmagazin begrüßt Sie Sven Lorig um 1 Uhr. Und wir sind dann morgen wieder da. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.